Die Baulöwinnen, der Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, Frau Professorin Dr. Agnes Weiland. Agnes Weiland arbeitet einerseits als Partnerin und Tragwerksplanerin bei dem renommierten Ingenieurbüro Bollinger & Krohmann und unterrichtet gleichzeitig an der Frankfurt University of Applied Science am Lehrstuhl für Baustatik, Baumechanik und konstruktiven Ingenieurbau. Ihr Schwerpunkt liegt bei der Bearbeitung von Projekten mit komplexen Geometrien und die Interaktion zwischen Tragwerk und Fassade fasziniert sie sehr. Heute wird sie die Fragen der Studierenden aus der Lehrveranstaltung Freiraum für Bauingenieurinnen beantworten. Freut euch auf einen spannenden Austausch.
Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie Tragwerke geplant haben für die Fassade und oder Fassadentragwerksplanung. Und verstehe ich das richtig, dass das ein ganz eigenes Thema ist, unabhängig von der Tragfunktion vom Bestandsgebäude oder wie muss ich das verstehen?
Es ist im Endeffekt ein Thema der Frage, eine Beauftragungsfrage am Schluss. Ja, es gibt in so einem Projekt eigentlich immer den ganz klassischen Tragwerksplaner und dann gab es ganz klassisch immer den Objektplaner, das ist der Architekt, der ist auch für die Fassade zuständig. Jetzt hat man schon mittlerweile herausgefunden, oder merkt man ja immer mehr, je komplexer die Projekte werden und größer die Projekte werden, also in den letzten 15, 20 Jahren, ist es schon so üblich geworden, dass bei jedem Projekt, das größeren Projekt, das komplizierter wird, sie auch noch einen technischen Fassadenplaner dabei haben. Also der kümmert sich aber erstmal darum, wie diese Fassade bauphysikalisch funktioniert, wie die Profile funktionieren und so weiter. Wenn das jetzt eine Fassade ist, die von Geschoss zu Geschoss geht, also die Fassade, die hier ist, ja, dann macht der auch im Prinzip den statischen Teil. Es gibt aber Fassaden, bei denen sie an so eine Grenze kommen, wo man sich fragt, was ist jetzt eigentlich Tragwerk oder Fassade, wo hört es auf? Ja, und das waren viele Projekte, die ich damals gemacht habe, jetzt gehe ich da mal kurz hin, muss ich nur da reinhüpfen, da sieht man das vielleicht. Das ist das Bayer Leverkusen, die Hauptverwaltung von Bayer Leverkusen und daneben ist die Hauptverwaltung von der Lufthansa. Da ist es so, da haben sie im Prinzip so dieses Stahldach, das ist komplett verglast, ja, das ist klassische Tragwerksplanung, man macht eine Stahlstruktur und dann obendrauf kommt der Fassadenplaner und plant sein Fassadendetail. Aber die Fassade von der Lufthansa, das ist eine Fassade, die besteht nur aus Seilen, also aus vertikal gespannten Seilen. Und an denen sind Punkthalter befestigt, die halten die Glasscheibe. Und jetzt ist die Frage, wer macht das? Ja, also das ist, der Fassadenplaner macht das nicht mehr, das macht letztendlich der Tragwerksplaner, aber der sagt eigentlich auch, das ist eigentlich nicht, also da ist diese Schnittstelle und das sind solche Projekte, bei denen ich viel gemacht habe. Also wenn man sich um solche Themen, also ja, solche Sonderfassaden kümmert, die im Prinzip, bei denen sie an eine Grenze kommen, man eben nicht mehr mit einem Einfeldträger und QL-Quadratachtel arbeiten kann, um es mal so auszudrücken.
Wie hat sich denn aus Ihrer Sicht so die Herausforderung in der Lehre verändert? Jetzt neben den fachlichen Themen, die sich natürlich zukunftsfähig anpassen müssen, gab es da jetzt was, wo Sie sagen, im Laufe der Zeit hat sich bei der Lehre an sich was verändert? Oder auch, wo Sie merken bei den Studierenden, dass andere Erwartungen oder andere Herausforderungen sind?
Also ich kann es eigentlich eher aus der Zeit jetzt an der Frau OS sagen, die Entwicklung, weil ich glaube, damals in Stuttgart haben wir Leichtbaulehre, also Leichtbau gelehrt und das war im Endeffekt am Ende des Diplomstudiengangs Architektur, Bauingenieurwesen in dem Bereich. Ja? Und jetzt, klar, jetzt an der Frau OS habe ich mehr so Erfahrungen über Jahre hinweg in den gleichen Fächern, weil wir zum einen die Grundlagenlehre halt wirklich in Mechanik und Statik machen und dann eben jetzt in diesem Fächer in diesem Master zukunftssicher bauen. In der Grundlagenlehre, glaube ich, hat sich gar nicht so viel geändert. Ich glaube, da ist es so, dass wir so ein bisschen mehr versuchen, andere Methoden anzuwenden, weil wir irgendwie das Gefühl haben, vielleicht kriegen wir damit jemanden noch besser. Also mit den ganzen digitalen Lehrmethoden, die uns ja irgendwie unglaubliche Möglichkeiten eröffnen, wo wir jetzt auch manchmal an den Punkt kommen, wo wir schon wieder überlegen, ob wir nicht wieder zu einer ganz klassischen Vorlesung zurückgehen, weil wir irgendwie denken, so irgendwie funktioniert es auch noch nicht so richtig. Und das spielt aber gar nicht inhaltlich eine Rolle, sondern es geht eigentlich dabei meistens um eine Frage der Motivation der Studierenden und wie kriegt man möglichst viele, möglichst gut motiviert und wie schafft man das möglichst alle mitzunehmen oder so viele wie möglich mitzunehmen und nicht nur den Besten ein super Angebot zu machen, sondern sozusagen auch eine große Bandbreite abzudecken. Und ich glaube, das ist so das, wo wir versuchen, immer wieder an uns zu arbeiten, dass wir möglichst viele mitnehmen. Jetzt klar, mit den Corona-Jahren haben wir natürlich irgendwie, hat sich alles über den Haufen geworfen. Also wir hadern da gerade ein bisschen, weil ich nicht immer weiß, ob alle digitalen Angebote die richtigen am Ende sind. Ja? Weil wir irgendwie Angst haben, dass wir viele einfach verlieren, denen es manchmal besser täte, man würde einfach in einem Hörsaal sitzen und es wirklich nochmal ganz grundlegend erklären. Statt darauf zu hoffen, dass jemand sozusagen, was ja das Beste wäre, sich zu Hause vorbereitet mit dem digitalen Material und dann in die Vorlesung kommt. Das ist aber meistens halt manchmal auch ein Wunschdenken, dass das funktioniert. Ja? Das ist das eine. Und jetzt klar, bei den Fächern, bei den jetzt in den fortgeschrittenen Fächern, also auch am Ende vom Bachelorstudium Bauingenieurwesen oder jetzt in diesem Master Zukunft sicher bauen, ich glaube, wir müssen viel, viel mehr diese digitalen Themen mit einbringen, aber nicht im Sinne, dass wir die neuesten Software-Tools und Pakete zeigen, sondern dass wir Ihnen allen viel, viel mehr mitgeben, wie sie an der Grundlage arbeiten, also an diesem Programmieren und Verständnis davon, wie diese Programme, wie das überhaupt geht und wie so ein Workflow funktioniert, also sich an solchen Prozessen zu orientieren. Ich glaube, da müssen wir unglaublich viel, viel mehr dran machen und das irgendwie in diesen Curriculums unterkriegen. Aber das ist ja immer die Frage, was man dafür rauswirft. Ja? Deswegen haben wir da auch keine Musterlösung. Und jetzt dieser Master Zukunft sicher bauen, das ist jetzt ein besonderer Studiengang, wo wir eben, ja, wir sind Studierende aus dem Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen, Bachelorstudiengang Architektur. Es kommen aber auch welche, die irgendwie einen Bachelor im Holzbauingenieur gemacht haben. Also alles, was irgendwie baunah ist, einen relativ guten Anteil Konstruktion hatte, entweder aus der Architektur oder aus dem Bauingenieurwesen. Die kommen da ja zusammen und lernen über ressourcenschonendes, nachhaltiges Bauen Themen. Also es geht sehr viel um Energie, Bauphysik, klar, Gebäudetechnik auch ein bisschen, die Materialien und solche Themen. Und wie wir damit umgehen. Und da ist es so, da haben wir vor 5 Jahren mal eine Reform gemacht, wo wir vor allem diese Energiethemen noch mal stärker reingenommen haben, auch im Sinne der Digitalisierung, weil wir jetzt simulieren richtig und nicht nur bilanzieren. Und insofern ändert sich da jetzt erstmal gerade nicht viel, also weil die Grundlagen sind da drin. Aber da ging es auch um, also bei der letzten Reakkreditierung ging es da auch um die Thema, wie kriegen wir letztendlich diese Digitalisierung in diesen Studiengang hinein. Und das spiegelt sich da in dem Themengebiet sehr stark aus meiner Sicht in der Energiesimulation wieder.
Inwieweit begreift sich das Bauingenieurwesen immer mehr als Fach, das gesellschaftliche Themen angeht? Weil wir jetzt viel über Energie sprechen, ich meine aber auch andere Themen wie Gender zum Beispiel oder Gender Planning, man ja auch irgendwie, also einfach ein Fach, das immer mehr gesellschaftliche Herausforderungen auf dem Schirm hat, diskutiert.
Also ich würde das nicht als Bauingenieurwesen allein sehen, sondern ich würde das Bauingenieurwesen und die Architektur zusammennehmen, also dieses ganze Bau, also alle Bauschaffenden würde ich da in dem Thema zusammennehmen. Ich glaube, dass wir mehr Präsenz mittlerweile in der Gesellschaft haben, weil irgendwie klar wird, was wir einerseits alles anrichten mit der Umwelt, weil wir so unglaublich viel verursachen, ja? Und andererseits aber auch, das ist sozusagen die negative Seite, aber die positive Seite ist ja, wir bieten ja auch was, ja? Wir bieten den umbauten Raum, wir sind dafür verantwortlich. Und diejenigen, viele, die nichts damit zu tun haben, nutzen ja die Räume intuitiv, ohne zu ahnen, was da eigentlich dahinter steckt, ja, an Aufwand, an Planung, an Gedanken, die dahinter stecken. Und die merken nur, diejenigen merken vielleicht, das ist gut oder nicht so gut. Und ich glaube, das tut uns gut, dass wir mehr in die Präsenz gerückt sind, aber wir müssen auch damit umgehen lernen und das auch vielleicht klarer kommunizieren, wofür wir eigentlich verantwortlich sind, was wir eigentlich alles tun könnten und was wir ja auch, wo wir auch bereit sind, unsere Verantwortung zu übernehmen. Ja? Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo ich sage, das ist das Thema. Das ganze Gender-Thema sehe ich zurzeit sehr, sehr wenig. Ja? Ich sehe es eigentlich, ich finde es immer noch sehr schade, dass sehr wenig Frauen, also es werden immer mehr, die es studieren, das merken wir. Ja? Also merken Sie hier wahrscheinlich auch. Aber dieses Durchkommen sozusagen und dann eine verantwortungsvolle weitere Position einzunehmen und dann irgendwie zu sagen, wirklich Karriere zu machen, da ist immer noch eine Grenze da. Ich weiß es auch nicht. Ich bin ja manchmal auch immer am Zweifeln, woran es eigentlich wirklich liegt. Ja? Es gibt ja jetzt immer die Stimmen, die sagen, hey, sind ja alle Tore offen, mach doch einfach mal. Aber so einfach ist es nicht, weil es ist nicht nur, mach doch einfach mal. Ich glaube, dass wir alle irgendwelchen gesellschaftlichen Drücken unterliegen, denen wir uns vielleicht auch gar nicht bewusst sind. Aber das ist so ein Thema, das ist also schwer zu fassen, aber ich glaube, das ist zurzeit, also jetzt in der Sinne dessen, wie wir in der Außenwirkung darstellen, überhaupt keine Rolle spielt gerade. Habe ich nicht den Eindruck, dass da viel Thema, dass viel thematisiert wird.
Ja, vielleicht dazu noch, also zu Frauen im Bauingenieurwesen generell. Wie ist denn so, dass bei Bollinger und Grumman der Frauenanteil, Sie sagten ja, der ist schon besser geworden.
Jungingenieurinnen oder Jungingenieuren, die sozusagen bei uns starten, haben wir, würde ich sagen, 50% Frauen. Weil, wenn wir auf Projektleitungsebene gehen, sieht das schon ein bisschen anders aus. Ja? Und wenn wir auf irgendeine Niederlassungsleitung gehen, dann sieht es nochmal ganz anders aus. Und da ist das Dilemma. Ja? Und das ist, es hat natürlich viel mit diesem Thema Familie zu tun, dass da irgendwo diese Durchlässigkeit nicht ist. Aber es ist auch so, dass man viele Frauen letztendlich auch ein bisschen pushen muss, dass sie es machen wollen. Ja? Das machen auch nicht alle. Also wir versuchen das sehr viel und wir versuchen es auch immer wieder zu fördern, zu sagen, mach doch mal. Ja? Aber es ist nicht so, dass man es bei allen durchkriegt. Und wir verlieren dann auch viele auf dem Weg, weil sie dann irgendwie das dann in dem Moment nicht wollen es ist im Endeffekt nach oben hin kommt es natürlich mit vielen Auszeiten in Form von Familienzeiten oder wenn jemand eben dann nur Halbzeit arbeitet, sehr konsequent nur Halbzeit arbeitet, also nur drei Stunden am Tag, dann wird es eben auch irgendwann schwierig. Ja? Also, wobei wir jetzt ein paar Frauen haben im Büro und das finde ich super, die haben sich so organisiert, dass sie an zwei, drei Tagen in der Woche richtig, also ganz normal lang arbeiten und dafür dann und da auch sich so organisiert haben, dass sie flexibel sind, trotz Familie, also dass sie auch im Zweifel mal nach Berlin fahren können. Letztendlich ist es ein Projektgeschäft, die Tragwerksplanung. Man muss, ist jetzt mit den ganzen Videomeetings ein bisschen besser geworden, aber man muss letztendlich immer mal wieder zu irgendwelchen Bauherren und die sind eben irgendwo und nicht unbedingt um die Ecke. Und wenn man sich das aber so organisiert, dass man das einen Tag in der Woche machen kann, dann funktioniert das alles ziemlich gut. Und das haben wir jetzt vor ein paar Jahren gestartet, dass wir das so immer stärker pushen, dass wir versuchen, jemanden dann wirklich zu motivieren, ja, letztendlich ein, zwei Tage Vollzeit da zu sein, die anderen dann eher kürzer, das ist alles okay und dann funktioniert es sehr gut, also auch mit Familie und flexiblen Arbeitszeiten. Aber es ist dann in so einer in der Führungsebene ist es in Deutschland so, dass ich es schwierig finde, diejenigen zu finden, die das dann auch wirklich machen wollen.
Das also würden Sie sagen, so eine der Gleichstellungsmaßnahmen, die Sie treffen, ist tatsächlich dann auch vor allem Care-Arbeit leichter zu machen für die Frauen oder flexible Arbeitszeiten?
Ja, aber diese flexiblen Arbeitszeiten bieten wir allen an. Ja? Also letztendlich jedem. Wir sind natürlich auch, oder das ist jedes Büro, ist natürlich irgendwelchen wirtschaftlichen Zwängen unterlegen. Ja? Und man kann niemanden Projektleitung machen lassen, der eine Stunde am Tag arbeitet. Das funktioniert irgendwie nicht. Oder jeden Tag nur von 9 bis 11 ansprechbar ist, weil dann irgendwie was ist. Also das ist ein beiderseitiges Thema, wie man sich da organisiert und wie man das machen kann. Aber ich glaube, dann ist es, wenn man da einen ganz guten Weg findet und der glaube ich, liegt in dieser Möglichkeit, diesen einen flexiblen Tag zu haben oder vielleicht zwei flexiblen Tage, dann geht es eigentlich ziemlich gut. Mhm. Ja, das ist vielleicht dann nicht, dann macht man vielleicht nicht die Projektleitung für so ein Hochhausprojekt in Frankfurt mit 4 Hochhäusern gleichzeitig, das wird dann ein bisschen hart, Aber für kleinere Projekte ist das absolut unkritisch. Ja? Warum nicht? Also da, aber das ist ein Thema, ich glaube, das ist nicht, also wir bieten das nicht nur Frauen an, sondern allen. Und auf der anderen Seite ist es eben auch ein Thema, dass die Frauen das auch annehmen wollen oder müssen und sie auch im Hintergrund wahrscheinlich die Männer haben, die dann natürlich auch mitmachen müssen, ja? Und auch sagen, den ihren Part übernehmen. Das gehört natürlich auch dazu.
Ja? Ich wollte fragen, ob Sie sich schon mal beweisen mussten im Laufe eines Projektes vielleicht, damit Ihre Ideen irgendwie gleichgestellt werden?
Ja, schon öfter. Also ich habe ja ursprünglich, als ich vor 3 Wochen eigentlich kommen wollte, das hat ja nicht geklappt wegen dem Bahnstreik, wollte ich ja eine junge Kollegin mitbringen, weil ich schon gesagt habe, eigentlich bin ich gar nicht mehr in dem Sinne ihr Vorbild, weil das, was ich als Berufseinsteigerin vor 25 Jahren erlebt habe, erlebt man heute so nicht mehr. Ja, und auch was ich noch im Studium erlebt habe, erlebt man heute auch so nicht mehr. Also bei uns, ich hatte schon noch Vorlesungen, bei denen uns ein Prof in der ersten Vorlesung im Oktober gesagt hat, also Frauen haben auf Baustellen eigentlich sowieso nichts zu suchen. Sie können sich ja überlegen, ob sie jetzt heute hier bleiben oder nicht. Ja? Ich glaube nicht, dass das heute noch irgendwo in einem Hörsaal fallen würde. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass irgendein Professor heute so noch denken würde. Ja? Also das ist, glaube ich, da sind wir, glaube ich, lange hinweg drüber. Und ich habe ganz viel wir haben im Büro eben öfter schon so Runden gehabt, weil ich eben auch versucht habe herauszufinden, was ist eigentlich jetzt das Thema, wo sind denn jetzt unsere ganzen Projektleiterinnen? Und die ganzen jungen Kolleginnen, die jetzt irgendwie vor 4, 5 Jahren angefangen haben, die haben das eigentlich selten erlebt, dass sie irgendwie das Gefühl hatten, sie müssen sich irgendwie jetzt mehr beweisen als ein Mann in irgendeiner Situation. Da gibt es männlichen Kollegen genauso Situationen. Da geht es eher um die Frage, man ist eben junger Berufseinsteiger und da sitzt einem jemand gegenüber, der meint, er weiß, wie die Welt funktioniert. Ja, ich glaube, das ist das. Bei mir ist es ein bisschen anders. Also vor 15, 20 Jahren gab es das schon noch, klar. Gab es auch einige Situationen. Muss man halt durch, ja. Also gibt auch kann Ihnen auch als Mann genauso passieren, ja, dass dann jemand sagt, Sie sind jetzt ein junger Kollege, ich glaube Ihnen sowieso nichts. Ja, oder es passiert einem vielleicht als Frau ein bisschen öfter oder passierte einem als Frau ein bisschen öfter. Ich glaube, jetzt ist es mittlerweile so, dass es eher schon komisch auffällt, wenn man in so eine Besprechung geht und gar keine Frau mehr da ist. Also nur so rein Männerrunden sitzt. Ja, also das ist mittlerweile eher schon so ein bisschen, sitzen jetzt eher alle schon da und sagen so, irgendwas passt heute nicht. Ne? Also das ist aber auch, finde ich natürlich sehr angenehm, weil das halt irgendwie die ganze, ich glaube, für alle Beteiligten angenehmer ist. Ne? Also auch, ich glaube, auch die männlichen Kollegen haben das jetzt nicht unbedingt, die reinen Männerrunden nicht immer unbedingt geschätzt. Ja?
Hallo erstmal, Sie hatten ja erwähnt, dass Sie in Frankreich gearbeitet haben. Und da würde es mich interessieren, ob Sie da vielleicht Unterschiede zu Deutschland gemerkt haben, also wie da der Frauenanteil vielleicht ist, also ob da vielleicht mehr oder weniger Frauen mitarbeiten, woran das vielleicht liegen könnte.
Da gibt es viel, viel. Also ich habe in Frankreich studiert, ja, und dann habe ich in Frankreich wir haben eine Niederlassung in Paris und ich habe dann immer wieder Projekte, also französischsprachige Projekte gemacht. Dieses Hermes-Projekt, das war sozusagen so ein gesplittetes Projekt, bei dem wir das erste in Paris bearbeitet wurde und wir haben es dann als es in die Ausführungsplanung ging mit Holzbau Ammann, haben wir dann sozusagen in Deutschland übernommen, weil das dann sozusagen die Sprache gewechselt hat. Und dann mussten wir im Prinzip waren dann zweisprachige Part. Insofern habe ich ich habe immer wieder so Projekte gemacht, wo das irgendwie so diese deutsch-französische Mischung war. Aber ich habe nie da gelebt, also arbeitend gelebt. Aber es ist trotzdem so, in Frankreich sind es viel, viel mehr Frauen, die auch in verantwortungsvolleren Positionen sind. Und das ist eine relativ klare Aussage aus meiner Sicht. Die haben eine viel, viel bessere Kinderbetreuung. Also das heißt, die Kinder sind ab 3 Jahren weiß man, dass man sein Kind ganztags betreut hat. In Deutschland ist es einfach so, dass man sich erstmal bis es 3 wird, irgendwie kümmern muss. Dann muss man hoffen, dass man einen Kindergartenplatz kriegt und dann muss man hoffen, dass der auch ganztags ist und nicht nur ein Dreiviertel oder ein Drittelsplatz oder was auch immer. Und man nicht dann noch sozusagen, es auch schon erlebt, Kolleginnen, die mir dann gesagt haben, sie wurden gefragt, ob sie es wirklich so nötig hätten, Geld zu verdienen, dass sie freitags nicht ihr Kind um mittags um 12 abholen können. Das ist dann die Leiterin des Kindergartens, die das fragt. Und fragt man dann auch irgendwo, wo wir noch, also das ist das, was ich meinte vorhin mit dem gesellschaftlichen Druck, der irgendwie letztendlich in vielen noch drinsteckt. Aber also, und dann muss man sich in Deutschland im nächsten um die Grundschule kümmern, weil da ist ja auch um 12 Schluss, ja, und dann braucht man irgendeinen Hort. Und in der weiterführenden Schule ist eigentlich sowieso nichts mehr. Also da müssen die Kinder dann irgendwie für sich klarkommen, eigentlich irgendwann ab mittags. Also das ist ein Prinzip, was es natürlich in Deutschland deutlich schwerer macht, das in Frankreich deutlich erleichtert. Andererseits ist es in Frankreich wiederum schon so, dass da der Druck auf den Frauen extrem groß ist, dass die extrem früh wieder anfangen müssen zu arbeiten. Ja, also die müssen sich teilweise schon wirklich rechtfertigen, wenn sie mehr als 3 Monate zu Hause bleiben nach der Geburt der Kinder. Was vielleicht dann das andere Extrem ist. Ja, ich möchte da immer schwer urteilen. Aber unabhängig davon führt es dazu, weil es eben, und ich glaube, das liegt wirklich maßgeblich an dieser Thematik der Kinderbetreuung, weil das alles so einfach geregelt ist. Dann, sagen wir mal, gehört noch dazu, in Paris ist es so, dass die ein nicht doppelt verdienender Haushalt Schwierigkeiten hat, in Paris sozusagen durchzukommen. Ja? Und außerhalb von Paris findet jetzt auch nicht so viel statt. Also arbeiten eigentlich beide, ja, gleichwertig. Ja? Da gibt es noch, kann man noch ganz viele Themen erwähnen. Ja? Also ich weiß nicht, in Deutschland, das deutsche Steuergesetz fördert jetzt auch nicht unbedingt, dass Frauen viel arbeiten. Oder dass beide Partner gleich viel arbeiten, sagen wir mal so. Es endet halt letztendlich häufig klassisch damit, dass diese Hausfrauen-Ehe gefördert wird. Also man muss da, glaube ich, viele, viele Dinge parallel betrachten, die da eine Rolle spielen. Ja? Aber in Frankreich ist es so, es sind sehr viel mehr Frauen in Verantwortungspositionen. Es sind auch sehr viel mehr Frauen, die Vollzeit arbeiten, auch in der Baubranche, klar. Aber auch da ist es so, dann ganz, ganz oben wird die Luft auch dünn. Also da gibt es auch nicht mehr so viele Frauen.
Ich hatte jetzt auch noch die Frage, Sie haben ja gesagt, dass es immer mehr Studentinnen gibt, die aber dann trotzdem nicht oft in der Leitungsposition enden. Hätten Sie noch Tipps oder irgendwie Aspekte, auf die man achten könnte als Studentin, um dann wahrscheinlicher in einer Leitungsposition zu landen?
Ich glaube, man muss vielleicht manchmal sich auch ein bisschen den unbequemen Sachen stellen, also sozusagen auch mal bereit sein, da dabei zu bleiben, auch wenn es unangenehm wird. Ja? Und das kann ich aber eigentlich nur jedem als Tipp geben, wenn man irgendwie vorankommen möchte oder irgendwie Erfolg haben möchte. Ich glaube, man muss das alles mit Leidenschaft machen und unglaublich viel Freude dran haben, weil es, glaube ich, insgesamt, wenn man jetzt wirklich Erfolg haben möchte, ist es sicherlich nicht mehr so, dass man dann immer 70 Stunden in der Woche arbeiten muss, aber es ist auch nicht mit einer 35-Stunden-Woche getan, ehrlich gesagt. Oder zumindest nicht jede Woche. Ja? Es gibt halt eben jetzt in solchen Themenbereichen, es gibt Abgabefristen, es gibt halt irgendwann mal Phasen, wo man sich in irgendwas reinknien muss und dann dauert es halt auch mal ein bisschen länger. Also, glaube ich, ist das erste Prinzip irgendwo, um aus meiner Sicht beruflich irgendwo erfolgreich zu werden, egal in welchem Beruf, ist, dass man da mit absoluter Leidenschaft und Begeisterung reingeht. Und dann ist es natürlich auch manchmal ein bisschen Glück, dass man irgendwie an der richtigen Stelle am richtigen Tag ist. Ja? Also irgendwie so ein Projekt dann einem auf den Tisch fällt, ja? Mit dem man dann irgendwie, sagen wir mal, ja, auch vielleicht belegen kann, dass man das kann. Ja? Aber ich glaube, wenn man allen klar macht, dass man dafür bereit ist, dann kommt dieses Projekt auch. Dann kommt es vielleicht ein halbes Jahr früher oder ein Jahr später, das ist dann aber egal. Und ich denke manchmal, dass manche Frauen dazu tendieren, so ein bisschen sich einen Schritt nach hinten zu gehen an manchen Punkten. Und man muss jetzt nicht wie ein Berserker da irgendwo durchpreschen, aber man muss vielleicht schon auch manchmal dann sagen, ich möchte das jetzt machen und ich mache das jetzt auch. Ne? Also ich glaube, das gehört schon auch ein bisschen dazu. Ja, manchmal, wahrscheinlich sind da Frauen manchmal nicht so, sind vielleicht ein bisschen kritischer oder mit sich selber. Ich finde es immer sehr schwer, das zu pauschalieren. Aber vielleicht sind die ja ein bisschen selbstkritischer und manchmal muss man sich dann, glaube ich, auch mal ein bisschen an der Nase fassen und sagen, was habe ich jetzt eigentlich im Vergleich zu meinem Nachbarn da gerade gemacht? und dann auch mal sagen, ich habe das, kann das genauso gut. Ja? Also, und klar, die Arbeitgeber auf der anderen Seite, und das machen sie aber auch schon immer mehr, das merkt man auch, müssen natürlich auch mal ein bisschen gucken, dass sie eben diese versteckten Champions nicht ganz vergessen, die es vielleicht nicht die Hand heben und sagen, das habe ich aber gemacht. Ja? Aber irgendwann muss man schon auch mal die Hand heben und sagen, ich will das machen. Ja? Also wenn man nie die Hand hebt und nie sagt, dass man es machen will.
Wie war das denn bei Ihnen? War das so, dass Sie die Hand gehoben haben, so wie Sie gesagt haben? Also das
ja, ich habe schon, also ich bin damals zu Bollinger & Grohmann gegangen und habe mich damals dort beworben. Und dann habe ich relativ klar gesagt, dass ich also jetzt in naher Zukunft mich an dem Punkt sehe, wo ich Projektleitung mache und Projektleitung machen möchte.
Also schon im Bewerbungsgespräch mit dem.
Ja, okay, aber da hatte ich ja schon, also da hatte ich dann schon vier Jahre Berufserfahrung im Ingenieurbüro. Das ist ein bisschen schwierig zu zählen, weil ich erst 2 Jahre Vollzeit im Büro war und dann habe ich parallel zur Promotion noch weitergearbeitet. Also ich hatte mein netto 3 Jahre Berufserfahrung in einem Ingenieurbüro plus die Promotion. Also ich hatte ja schon ein bisschen, hatte schon Berufserfahrung. Und ich habe mich schon damit dort beworben. Und dann wurde mir damals letztendlich gesagt, ja, wir gucken mal, jetzt fängst du erstmal an und dann wird schon. Und wir fangen jetzt erstmal mit den Projekten an und dann sehen wir es so. Und dann war das damals, deswegen habe ich gerade gesagt, manchmal muss man dann auch am richtigen Tag, am richtigen Ort sein. Aber wenn man eben zeigt, dass man willens ist und das irgendwie auch fähig ist, dann kommt dieser Moment, ja, damals kam eben dieses Rolex Learning Center wieder, das ist dieses Projekt mit dem Kuchen, hier, ja, dieses hier. Und das lief davor schon, aber es ist dann umgeswitcht im Vertrag und das wurde dann ein französischsprachiges Projekt. Dann wurde ich gefragt, ob ich es nicht machen könnte, weil ja irgendjemand Französisch sprechen musste in dem Projekt. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich es. Und da ist es dieses Handheben und nicht zurückstecken. Ja? Klar war das dann damals, auch an dem Moment für mich, schon ein großes Projekt. Ja? Also ich hab auch nicht gedacht, dass ich mit so einem Projekt in der Projektleitung starte, sondern vielleicht mal mit einem kleineren Projekt. Ja? So denkt man sich das dann, aber das ist dann halt manchmal nicht so. Und dann macht man es eben. Und ich glaube, oder dann muss man sich auch manchmal die Hilfe suchen und sagen, okay, ich mache das, aber Leute, euch ist klar, ich hab zwar jetzt schon mal irgendwie stellvertretende Projektleitung gemacht und ich weiß ungefähr, wie das alles geht, aber von so einem großen Projekt habe ich es auch noch nicht gemacht. Ihr müsst mich dann entsprechend unterstützen und das kriegt man dann auch, die Hilfe an der Stelle. Ja? Also das ist ja klar. So ein Büro lässt einen an so einer Stelle auch nicht in so einem Projekt rennen, das ist für das Büro auch viel zu gefährlich. Ne? Aber klar, an dem Tag, wo die mir das gesagt haben, habe ich dann auch schon gedacht, so, okay, gut, dann mache ich das jetzt. Aber das ist so dieses, dann muss man halt auch manchmal, ja, an solchen Tagen, manchmal dann auch einfach sagen, okay, ich mache das jetzt.
Das war ja erfolgreich auch, ne? Vielleicht nochmal auf den Aspekt, Sie sind ja Professorin und Ingenieurin im Büro. Ist das aus Ihrer Sicht gut vereinbar, so Wissenschaft und Praxis?
Inhaltlich ja. Mhm. Ja, weil ich, sagen wir jetzt gerade an der Hochschule für angewandte Wissenschaften ist es ja so, dass wir extrem praxisnah lehren. Und ich bin jetzt Mitte, Ende 30 Professorin geworden. Und ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen von Anfang an, wenn ich dann in 20 Jahren oder in 25 Jahren noch von den Projekten erzähle, die ich dann vor 30 Jahren gemacht habe, dass das irgendwie eine praxisnahe Lehre ist. Also ich wollte diesen Bezug immer behalten, weil ich sonst das nicht hätte haben können. Inhaltlich passt es, glaube ich, auch extrem gut, weil man einfach immer wieder neue Themen in die Lehre mit einspielen kann. Auch Themen, also jetzt gerade diese Forschungsprojekte, die wir machen, die machen wir viel in dem Master Zukunft sicher bauen, wo wir wirklich mit den Studierenden in Projekten sozusagen weiter forschen und versuchen, das weiterzuentwickeln. Da kommt dann manchmal ein bisschen mehr raus, manchmal ein bisschen weniger, das ist auch klar. Aber das hilft uns natürlich auch, solche Themen wieder in die Praxis zu tragen oder zu überlegen, was können wir denn weiter tun in der Praxis damit. Ja. Das ist das Inhaltliche. Zeitlich kann man sich vorstellen, dass es manchmal schwierig ist, aber das ist dann halt das, wenn es einem Spaß macht, ist es dann auch egal. Dann zählt man nicht so die Stunden.
Also man hat Vorteile quasi, wenn man Wissenschaft und Praxis miteinander vernetzt. Also dass nicht nur die Wissenschaft quasi profitiert davon, sondern auch die Praxis, wenn sie dann die Forschungsarbeiten mit reinnehmen.
Ja, ich glaube schon, dass beide Seiten davon profitieren.
Das bezieht sich jetzt nochmal auf den Namen tatsächlich des Studiengangs, des Masterstudiengangs. Ich habe jetzt einfach nur mal die Vermutung, dass es mit dem Frauenanteil bei dem Namen und dem Schwerpunkt vielleicht ein bisschen anders aussieht in die Studierendenzahlen.
Das als klassischer Bauingenieurstudiengang. Ja, das ist aber relativ einfach, weil wir viel, viel mehr, also das geht erstmal damit los, dass wir mehr als die Hälfte der Studierenden davor im Bachelor Architektur gemacht haben. Und da ist der Frauenanteil sowieso schon mal ganz anders. Und klar, diese Themenbereiche sind, ziehen eher Frauen an. Manchmal, wobei, also das würde ich jetzt, also ich glaube, ich würde es wirklich auf den Grundstudiengang beziehen, als auf die Thematik. Ja. Weil bei den Bauingenieuren ist es so, dass tendenziell, glaube ich, wenn man da guckt, wer in welche Richtung geht, dann gehen viele Frauen, oder früher war es so, dass die weniger in den Baubetrieb gegangen sind, relativ viele oder überproportional viele dann in diesen Bereich Wasserwirtschaft manchmal, also zumindest in Aachen war das so. Bei mir im Studium, dann sind noch relativ viele in diese ganze Stadtplanung, Verkehrsplanungsthematik reingegangen. Ein paar in den konstruktiven Bereich und in den Baubetrieb quasi an der Uni fast gar niemand. Und jetzt bei uns an der VUHS ist es, würde ich auch sagen, so, dass es mehr gibt, die sozusagen, also weniger der Baubetrieb, eher sozusagen der Themenbereich ist, der dann unterrepräsentiert ist, also dann anteilig weniger Frauen an.
Jetzt haben Sie ja noch als Schwerpunktthema Nachhaltigkeit auch in der Präsentation gehabt und ganz viele Beispiele gezeigt. Ich glaube, das war auch nochmal wirklich toll für die Studierenden zu sehen, wie man nachhaltig bauen kann, also wie viele Möglichkeiten das eigentlich sind. Würden Sie sagen, das Thema Nachhaltigkeit ist jetzt ein Faktor, was noch zur Tragwerksplanung, zu der Disziplin dazukommt, als Abwägungsfaktor, um dann die Alternative XY zu wählen? Oder ist das quasi das große Ziel, wo wir hin müssen? Wie sehr würden Sie das gewichten?
Also aktuell nimmt das einen riesigen Raum ein. Mhm. Ja, ich würde mir wünschen, dass es wieder ein Teil wird. Ja, das habe ich versucht ja so ein bisschen zu sagen, Holzbau ist es wirklich immer die einzige und die beste Lösung. Ich glaube, dass gerade ganz, ganz, ganz viele ganz schlimme Sachen in Holz gebaut werden, ja? Weil es einfach auch keine schöne Architektur mehr ist. Es gibt auch genauso viele ganz schlimme Betonbauten, ja? Die dann eben vor 20 oder 30 Jahren gebaut wurden. Aber wenn wir jetzt eben schon sehen, dass jetzt wieder Gebäude abgerissen werden, ja, die irgendwie Ende der 90er Jahre gebaut wurden, dann muss man sich natürlich schon fragen, was haben wir damals eigentlich gemacht, ja? Also das ist irgendwie so, zum Glück ist noch keins von den Gebäuden, die ich mal gebaut habe, schon wieder abgerissen worden. Aber ich weiß auch, dass ich da nicht so weit von weg bin von den Jahren, die ich schon arbeite. Ja? Also das hätte mich auch schon erwischen können. Und die Frage ist ja, warum werden die abgerissen? Die werden ja nicht abgerissen, weil die kaputt sind, sondern die werden abgerissen, weil irgendjemand denkt, man kann sie in der Form, so wie sie da jetzt stehen, nicht weiter verwenden oder nicht sinnvoll weiterverwenden oder nicht ausreichend gut vermarkten. Das ist ja ist ja auch eine Frage der Investoren, Frage, wie die sozusagen ihre Gebäude dann rechnen und was die sagen, was ist sozusagen sinnvoll vermarktbar oder nicht. Und ich fürchte, bei vielen von diesen jetzt gerade erstellten Holzbauten, die sind teilweise so. Also das Raster wird enger, dadurch wird es ein bisschen komplexer zu planen oder dadurch, und dann fehlt manchmal gerade auch so ein bisschen einfach die Zeit für eine gute Planung, für eine gute Architektur und so weiter. Und wenn man die Faktoren rausnimmt, dann kann auch jeder Holzbau irgendwann so x-beliebig werden, dass wir in 20 Jahren uns fragen, soll der noch stehen bleiben oder kann ich den noch benutzen? Und das darf mit einem Holzbau genauso wenig passieren wie mit einem Massivbau. Und deswegen ist gerade dieses Thema Nachhaltigkeit überdeckt gerade alles, aber es wird im Prinzip nur auf Ressource quasi, also in der Tragfestplanung gerade nur so ganz stark auf Ressource reduziert.
Also welches Material man verwendet.
Ja, und nicht so sehr auf diesen Gesamtkontext und allumfassend bewertet. Also wirklich im Sinne von, klar macht jeder dann eine Lebenszyklusanalyse und dann wird auch Energie bewertet und wie viel Dämmung außen drauf kommt und so weiter. Aber da stecken so viel sozusagen in diesen Diskussionen, so viele Emotionen mittlerweile drin, dass es überhaupt nicht mehr objektiv ist, was da also nicht mehr wirklich objektiv ist. Und dass eben diese anderen Aspekte zum Teil einfach ein bisschen zu kurz kommen. Ja? Und dann ist es natürlich, das ist dann die andere Seite, dass wir natürlich schon auch relativ viele Projekte sehen, bei denen am Anfang unglaublich viel im Sinne des ressourcenschonenden Bauens oder der Rezyklierbarkeit und des zirkulären Bauens vermarktet wird. Und mit dem schrittweisen Entwickeln des Projektes geht dann ein Aspekt nach dem anderen verloren und am Ende hat man leider wieder relativ häufig dann doch bei vielen Projekten einen ganz herkömmlichen Massivbau. Das muss man auch ganz offen sagen. Wenn Sie mal offen durch irgendwie eine Stadt gehen und gucken, wie da die neuen Gebäude gebaut werden, es sind dann doch nicht so viele, die irgendwie ein ganz neues, innovatives Tragwerkskonzept haben.
Das, was Sie jetzt sagen, dass halt dann häufig doch der Massivbau gebaut wird, liegt es Ihrer Meinung nach daran, dass vielleicht die Forschung einfach noch nicht so weit ist, dass sich Innovationen durchgesetzt haben oder dass die Forschung herausgefunden hat, dass dann der klassische Bau unter verschiedenen Gesichtspunkten dann doch relevanter ist? Oder ist es vielleicht so, dass Sie feststellen, wenn man sich jetzt mal diese klassischen Zieldimensionen der Nachhaltigkeit anschaut, dass dann die ökonomische Ziel dann vielleicht tatsächlich den anderen beiden, den ökologischen und den soziokulturellen, überwiegt?
Jetzt ist es so, dass wir, glaube ich, zurzeit den Holzbau, gerade wenn es um Wohnungsbau geht, absolut kaputt rechnen. Also das, weil wir mit den akustischen Anforderungen, die wir an Gebäude stellen und die wir sozusagen an das stellen, was wir eigentlich sozusagen dann als Mieter meinen, das Recht zu haben, bei einer Neubauwohnung zu erwarten zu dürfen, den Holzbau unglaublich aufwendig und unglaublich teuer macht. Ja, also die ganzen akustischen Entkopplungen, die im Holzbau stattfinden müssen, die treiben die Kosten des Holzbaus extrem in die Höhe. Ja. Und machen den auch extrem kompliziert. Und damit sind wir mit den ganzen Vorgaben, die wir haben, teilweise so, dass wir bei manchen Gebäuden allein aus diesen akustischen Anforderungen, die wir noch zusätzlich erfüllen sollen, wollen, müssen, wir an Grenzen stoßen, die wir in Holz fast nicht lösen können. Ja? Da kommt dann so ein Thema wie so ein Master zukunftssicher Bauen total gut rein, weil die lernen im Prinzip genau solche ganzen Randbedingungen dann kennen und zu bewerten. Ja? Weil letztendlich, teilweise ist es jetzt der Bauphysiker, der das Holzbaudetail entwirft und nicht der Tragwerksplaner. Ja? Und weil eben so viele Anforderungen kommen. Und dann kommen da auch wieder, ja, letztendlich kommt mehr Masse ins Gebäude, dann am Ende hat man dann irgendwie dann doch wieder eine Betondecke drin, weil man dann irgendwie sagt, na, okay, dann machen wir eine Betonverbunddecke, dann haben wir schon mal die Masse gleich, die können wir auch für die Tragfähigkeit verwenden. Also ich glaube, die Akustik macht uns, glaube ich, dann macht sehr viel aus. Und wenn wir da nicht ein bisschen lockerer werden, glaube ich, wird da nicht mehr viel passieren. Und klar, am Ende ist es natürlich so, die Industrie ist nicht darauf eingestellt, die Firmen sind nicht so darauf eingestellt. Also dadurch kommt natürlich auch ein Kostenfaktor. Jetzt kommt Baustoff Lehm, ja. Also jeder sagt, Lehm wäre doch super. Kann total viel aus Lehm bauen, aber ich wüsste nicht, ich kenne zwei Firmen, die dann irgendwas aus Lehm bauen können und damit können sie natürlich nicht ein Projekt vermarkten, ja, aus Lehm. Also, aber sonst würde man jetzt viel mehr Sachen, warum sollen wir nicht mal ein Lehm planen? Ja? Also, aber das ist eine wagemutige Sache, wenn man überhaupt nicht weiß, ob man eine Firma findet, die das kann. Also weil die Industrie dafür bei uns nicht etabliert ist oder so. Ja, und wir müssen irgendwie lernen, wie wir Nachhaltigkeitskriterien bewerten, was das eigentlich heißt. Aber das ist nicht, das muss nicht ein ganzes Seminar oder eine ganze Vorlesung sein, sondern das kann man, glaube ich, in allen Vorlesungen auch ganz gut einspielen dann.
Vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Sie sind wirklich eine wichtige Impulsgeberin, glaube ich, für viele, die jetzt hier sitzen, auch mit den Ideen und den Themen, die Sie auch in der Lehre vertreten, wichtig für uns. Ja, danke, dass Sie uns heute mitgenommen haben in die Welt der Tragwerksplanung. Und wir freuen uns sehr, dass wir Sie als Expertin für die Baulöwin gewinnen konnten. Dankeschön.
Danke, danke für die Einladung.